Aus der Serie Christus, die Quelle der Freude und Kraft, setzen wir im Philipperbrief fort und betrachten heute den zweiten Teil zu dem Thema für Christus leben und sterben ist Grund bleibender Freude. Also der zweite Teil dazu. Nun, es ist tatsächlich wieder schön, hier zu sein. Vergangenen Sonntag noch in Island, in einem gottlosen Gesellschaft zu sein. An einem Sonntag ist sehr ungewohnt, überhaupt mit Menschen, die Gott nicht kennen, zusammen zu sein, ist immer eine Herausforderung. Das wisst ihr auch, die ihr an Arbeitsplätzen seid oder in Familien lebt, die Gott nicht kennen. Nun, Menschen, die ihre Lebensziele realisieren können, die empfinden eine gewisse Freude. Und Menschen tun das. Sie planen und erreichen auch tatsächlich manchmal die verschiedensten Lebensziele. Einige dieser Ziele jedoch verflüchtigen sich, anders als erwartet, sie werden nicht erreicht. Manch einer träumt und plant, ja, rechnet da fest damit, eine lange und glückliche Ehe zu führen. Nun, nicht selten platzt so ein Traum schon nach wenigen Jahren. Die Ehepartner haben etwas anderes von der Ehe sich vorgestellt und es stellt sich eine Unzufriedenheit ein und bald geht die Ehe auseinander. Oder der eine Ehepartner erkrankt schwer. Oder noch härter trifft es diejenigen, die durch den unerwarteten Tod eines Ehepartners wieder allein sind. Andere machen Pläne, wie sie sich ein wunderbares Eigenheim bauen, zielen darauf ab, sich ein gemütliches Eigenheim zu kaufen, um viele Jahre darin glücklich zu wohnen. Aber auch solche Lebensziele scheitern nicht selten. Denn aus den verschiedensten Gründen geht die finanzielle Grundlage für das Eigenheim verloren. Der Traum, das Ziel ist geplatzt. In der Bibel spricht Jesus selbst in einem Gleichnis im Zusammenhang mit der Habsucht von einem solchen Menschen, der sein Ziel auch nicht realisieren konnte, obwohl ihm Reichtum gesichert zu sein schien. Wisst ihr, welche Geschichte das ist? Welches Gleichnis? Das Gleichnis von dem Landwirt in Lukas 12. Ich lese euch das nur kurz, ihr müsst nicht dorthin gehen, ich lese euch es kurz vor. Lukas 12, die Verse 16 bis 21, lesen wir, dass Jesus ein Gleichnis sagte und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, sagt Jesus, der sich für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Nun, dieser Landwirt erlebte in seinem Leben ein jähes Ende. Und die Ruhe seiner Seele, die angestrebte Ruhe, der erwartete Frohmut sowie der genussvolle Verbrauch erworbener Güter verpufften mit seinem Leben über Nacht. Nun, in unserem Text in Philipper Kapitel 1 offenbart uns der Apostel Paulus, worum es dem Kind Gottes im Leben geht. Es geht um die Hingabe an Christus. Und das Lebensziel, ihm bis ans Lebensende und darüber hinaus zu dienen. Ein Ziel, das sich für das Christus ergebende Gotteskind immer erfüllt. Dieses Ziel verpufft nie. Und bei dieser Hingabe geht es nicht um eine vage Angelegenheit, sondern um eine ewige Person, den ewigen Gottessohn. Und so kann der aufrichtige und wahre Christ niemals enttäuscht werden, wenn er Christus als Lebensziel hat. Ihr Lieben, ist das nicht ein Grund zur Freude, Christus zu kennen? Wir haben davon gesungen, wie wunderbar es ist, wenn er vergibt und wir im Reinen mit ihm sind. Es geht um Christus. Für Christus leben und sterben ist Grund bleiben der Freude. Lasst uns den Text dazu lesen aus Philipper 1 und ich lese ab Vers 12. Ihr erinnert euch, Paulus sitzt im Hausarrest in Rom und die Gemeinde zu Philippi, die ihm sehr ans Herz gewachsen ist und die ihn auch unterstützt hat, machte sich Sorgen über seinen Verbleib und er möchte sie trösten. Und er schreibt folgende Worte, dort ab Vers 12 lese ich bis Vers 21. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Soweit der Text, lasst uns noch einmal zusammen beten. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir dafür, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Dass ich nicht irgendwelche Meinungen und Überzeugungen von Menschen weitergeben muss, sondern dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Herr, ich bitte dich einfach durch diesen Gottesdienst, überführe uns Kraft deines Wortes von Unwahrheit, von falschen Zielsetzungen, von der Tatsache vielleicht, dass wir dich gar nicht kennen. Herr, ich bitte, wirke durch dein Wort, heilige du uns, die wir dich kennen, durch dein Wort, um deines Namens willen. Amen. Ja, vor knapp einem Monat war es, dass wir mit dieser hinteren Passage, den Versen ab Vers 18b, begonnen haben, die Auslegung anzuschauen. Dabei ging es zunächst einmal darum zu sehen, wie die bleibende Freude für Kinder Gottes gesichert ist, weil alle, die es betrifft, durch Christus gesegnet werden. Wir haben uns angeschaut, erstens ist da die Freude, weil Christus eine solche Person durch widrige Umstände rettet. Das tat er bei Paulus. Paulus ist hier praktisch das Beispiel. Er tat es bei Paulus, er hat ihn gerettet von der befleckenden Sünde in seinem Leben. Dachte er, diese Umstände, in denen ich jetzt bin, die dienen mir zur Rettung in der Hinsicht, dass sie mich selbst, von meinem Fleisch, von der Befleckung meines Fleisches in Zukunft retten werden. Nun, es kann auch durchaus sein, dass er an seine Freilassung gedacht hat, aber das konnte er nicht mit großer Gewissheit sagen. Er vermutete, dass er wieder freigelassen werde, weil, und da kommen wir noch drauf in den kommenden Versen. Aber hier ist Freude da, weil Christus eine solche Person durch widrige Umstände rettet. Zweitens haben wir gelernt, dass bleibende Freude uns sicher ist, denn Christus lässt eine solche Person in nichts zuschanden werden. Christus enttäuscht nicht und nie. Drittens haben wir gelernt, haben wir bleibende Freude, weil Christus eine solche Person belohnen wird. Sowohl im Leben als auch im Tod, beziehungsweise nach dem Tod, nach unserem leiblichen Tod. Und mit unserem ersten Teil haben wir aber längst nicht das Wichtigste dieser Passage des Paulus an die Philippa ausgeschöpft. Und ich hoffe nicht, dass du gedacht hast, oh, dass die Auslegung dieser ersten Predigt die volle Bedeutung dieses Abschnittes wiedergegeben hat. Es geht um etwas noch viel Bedeutsameres. Wenn wir an die bleibende Freude in unserem Leben denken, dann haben wir zwei besondere Aspekte hervorzuheben. Aspekte, die wir beim letzten Mal nur angerissen haben. Wir wollen uns heute Morgen diese Aspekte näher ansehen. Nun, der Titel bleibt für diesen zweiten Teil unverändert. Für Christus leben und sterben ist Grund bleibender Freude. Heute soll unsere Konzentration auf das gerichtet sein, was wir im Leben erreichen, beziehungsweise geht es um das, was wir ultimativ erreichen wollen und werden. Also ein Ziel setzen und das wir erreichen werden. Der Segen, der aus dem Leben herquellt und den das Sterben für das Kind Gottes mit sich bringt, ist in der Tat erfreulich. Ohne jeden Zweifel. Aber es gibt etwas im Leben und im Sterben, das nicht auf uns selbst gerichtet ist und uns dennoch bleibende Freude in uns hervorbringt. Es geht dabei um Christus, darum, was dein Leben und dein Sterben ihm bedeutet. Statt also freudig auf unsere Vorteile und Segnung zu achten, fokussieren wir uns jetzt mit Freude auf die Segnung für ihn, für Christus. Du denkst, wo steht denn das hier in diesem Text? Nun, Paulus sagt, er möchte, dass alle Zeit an seinem Leib Christus hochgepriesen ist. Es geht um Christus. Es geht nicht um uns. Statt also auf unsere Vorteile zu achten, wollen wir auf das achten, was für Christus zum Segen wird. Paulus konnte nicht von der Freude seines Lebens getrennt werden. Er konnte sie nicht verlieren, denn die Freude ist eine Person. Sie ist Jesus Christus, mit der er auch verbunden war, und zwar unzertrennbar. Freude konnte ihm unter keinen Umständen genommen werden. Selbst in widrigen Umständen, das haben wir schon betrachtet. Seine Freude war nicht an irgendeine Laune oder an ein Ziel, das verpuffte, geknüpft. Denn er baute sein Leben nicht auf eine Stimmungslage und nicht auf eine vage Zuversicht. Oh nein, sein Leben gehörte ganz dem Herrn, der in ihm lebte, und Paulus war in ihm. Und diese Unzertrennlichkeit ist im Leben eines Christen so real und muss auch dein Bewusstsein erreichen. Wenn du ein Kind Gottes bist, sei dir dessen immer bewusst. Du bist mit Christus verbunden. Du musst es realisieren können, dass du Christus gehörst. Und wisst ihr was? Christus ist dein Hirte. Zu meinen, Christus könnte dich vergessen, macht ihn zu einem schlechten Hirten. Er ist ein guter Hirte. Nun, Paulus, und für jeden wahren Christen bedeutet das, dass er dem Herrn in und mit seinem Körper diente und wir ihm dienen. Paulus diente nicht seinen eigenen Lüsten, fleischlichen Erwartungen. Er suchte nicht das Seine, sondern er suchte, Christus zu gefallen. Ihr erinnert euch, er freute sich darüber, dass Christus verkündigt wurde. Ich habe es gerade gelesen, egal welche Motivation der jeweilige Verkündiger hatte. Paulus war erfreut, dass der Name des Herrn Jesus Christus bekannt wurde. Er freute sich, dass das Evangelium verkündigt wurde. hier dürfen wir nicht übersehen, dass Paulus sich in den widrigen Umständen freute, weil Christus durch ihn selbst verherrlicht wurde in seinem und durch seinen Leib. Seht ihr das in Vers 20? Da sagt er, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, also jetzt in meiner Situation, Christus hoch gepriesen wird, dass er geehrt wird, dass er verherrlicht wird an meinem Leib. Und dann sagt er, es sei durch Leben oder Tod. Die Umstände spielten dabei keine Rolle. Nochmals, der Hausarrest konnte seine Freude nicht trüben, denn Paulus wusste sehr wohl, wer die Zügel in der Hand hat. Er wusste, dass ihm das alles nur, dass das Ganze zur Förderung des Evangeliums diente. Und er freute sich. Könnt ihr euch vorstellen, da sitzt er im Gefängnis, also in diesem Hausarrest, es war ja kein richtiges Gefängnis, aber jeweils an einen Soldaten gekettet, und der freute sich. Der freute sich darüber, dass er Christus kannte und ihn bei diesen Prätorianern bekannt machen durfte. Diese Gelegenheit hätte er nie gehabt, aber durch diese Gefangenschaft war es ihm möglich. Paulus wusste, dass die Umstände nur zum Besten dienen konnten, und zwar zu seiner Errettung von sich selbst, von dem Terror des Fleisches, von der Befleckung mit der Sünde. Ja, Gott gebraucht schwierige Umstände in unserem Leben, um uns zu heiligen und uns weiterzubringen. Schwierigkeiten sind dazu da, damit wir wachsen, damit wir näher zu ihm kommen. Er war sich gewiss, dass Gott diese Umstände nutzen würde, dass er selbst geheiligt und dass Christus durch diese Heiligung an seinem Leib hoch gepriesen werden würde. Nun, für Christus Leben und Sterben ist grundbleibende Freude. Erster Punkt, denn in und mit solch einem Leben wird Christus verherrlicht. Leute, wenn du weißt, dass in deinem Leben Christus verherrlicht ist, dann freust du dich, stimmt das? Wenn du ein Kind Gottes bist, ist das so. Habe ich keine Zweifel, ich brauche dich gar nicht fragen. Es war nur eine rhetorische Frage. Wir Menschen erfreuen uns an Dingen dieser Welt, so wie sie geschaffen sind. Wir freuen uns an der Schöpfung und an den Werken, die auf dieser Erde zu finden sind. Viele Menschen realisieren das nicht mal, sogar gottlose Menschen, dass die Natur Gottes Schöpfung ist, aber die geschaffenen Dinge verleihen ihnen dennoch große Freude. Und wir betrachten diese Dinge und die Werke Gottes und es löst Begeisterung und Freude aus. Oh, ich stehe so gerne am Ozean. Oder wer geht nicht gerne in die Berge und schaut sich die Berge an, diese gewaltigen, mächtigen Berge. Und wir freuen uns an dieser Schöpfung. Wir freuen uns auch über Geschenke, oder? Wir freuen uns fast alle über Geschenke, ich bin mir sicher. Wir freuen uns über den Sonnenschein, wir freuen uns auch über lebensspendenden Regen, wenn es lange trocken war. Aber all diese Freuden sind temporär, ganz wie die Dinge, die diese Emotionen auslösen, sie vergehen alle. Selbst diese Schöpfung vergeht. Es sind diese Dinge, die uns auch enttäuschen, wenn wir unsere Hoffnung und unsere Lebensziele damit verknüpfen und darauf bauen. Ich freue mich über ein neues Auto. Ich habe wirklich mal ein neues Auto geschenkt bekommen. Völlig unerwartet hat mir jemand ein Auto geschenkt. Tolles Auto und so. Und ich war wie so ein Schneekönig und habe mich gefreut und habe gedacht, boah, tolles Auto. Nach ein paar Wochen habe ich gedacht, das fährt ja auch nur. Das kommt auch, ich komme nur noch von A nach B. Und man gewöhnt sich so. Und die Freude war einfach, naja, schönes Auto, aber... So sind unsere Freuden in den Geschaffenen. Die geschaffenen Dinge... Wenn wir unsere Hoffnung darauf setzen und denken, oh, ich habe jetzt für immer ein neues Auto. Pustekuchen. Nach 10 Jahren, da sieht das Ding aus wie, naja, da habe ich 150.000 Kilometer drauf und so viele Inspektionen hinter mir. Und die sind nicht immer so freudig, besonders wenn die Rechnung kommt. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir haben Freude an Christus und seinen Worten. Petrus schreibt im 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 11 bis 14, da sagt er, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Schaut mal, wie geschickt Petrus die Vergänglichkeit ausdrückt, aber gleichzeitig auf die neue Schöpfung hinweist und wie er im Lichte dieser Vergänglichkeit mahnt, ein heiliges Leben zu führen, das ihm wohlgefällig ist. Darum geht es. Das eifrige Bemühen, ein unbeflecktes und tadelloses Leben vor Gott zu führen, das bleibt nicht ohne Auswirkung. Es wirkt sich auf Gott aus. Ich habe gesagt, wir wollten ja auf Gott schauen und auf Christus schauen, was es für ihn bedeutet. Gott hat Wohlgefallen an einem heiligen Leben von dir. Christus hat Wohlgefallen daran. Und genau deshalb haben wir auch dieses große Ziel als erste Priorität in unserem Leben. Und alle, die sich in dem kürzeren Westminster Katechismus auskennen, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, von 1647, der weiß dort um die Frage- und Antwortstellung. Die erste, allererste Frage in diesem Katechismus lautet: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort darauf ist: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, und hör zu, und sich für immer an ihm zu erfreuen. Seht ihr, wie diese beiden Dinge miteinander verknüpft sind? Für und mit Christus zu leben, gibt dem Kind Gottes ein klares und unmissverständliches Ziel. Wir leben für Christus. Es geht dir als Kind Gottes darum, Christus zu verherrlichen. Anders ausgedrückt, Christus zur Freude zu bringen. Christus zu betonen in deinem Leben. In einem solchen Leben geht es allein um Christus. Und hier ist das Schöne: Bei der Umsetzung dieses Anliegens wird dir wahre Freude zuteil. Es ist also nicht nur, okay, ich bemühe mich, Christus zu ehren, aber das Nebenprodukt sozusagen ist, wir erfahren Freude. Und wir haben das bei der ersten Predigt beobachtet und sozusagen uns mit dem Nebenprodukt beschäftigt, unserer Freude. Und im Vordergrund steht aber hier bei all dem die Verherrlichung Christi. Nun, was bedeutet das ganz praktisch? Es bedeutet, dass das, was du denkst und tust und tun willst, für Christus ist und motiviert wird durch Christus und sein Wort und auf die Freude des Christus ausgerichtet ist, so dass seine Herrlichkeit dadurch erstrahlt. Und das unterscheidet uns doch auch von den Menschen in dieser Welt. Wir haben andere Maßstäbe. Wir fragen nach dem, nicht was mein Fleisch, was ich will, was kurzlebig mir Freude bringt, sondern was Christus in meinem Leben will. Den Korinthern sagt Paulus in 1. Korinther 6, Vers 20, ich lese nach der Elberfelder 2003, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in oder an eurem Leib. 1. Korinther 6, Vers 20. Das tun wir durch unsere Leiber. Deshalb habt ihr einen Körper bekommen. Wir sind nicht wie Engel. Wir sind nicht Geister, dienstbare Geister. Engel sind dienstbare Geister, die zwar Leiber annehmen können, aber die haben keine Leiber. Die flutschen da rum und die fliegen da rum. Wir haben Leiber bekommen, damit wir Gott dienen. Deshalb sind wir erkauft worden. Und ein solches Leben bedeutet, dass du gegenüber allen irdischen und temporären Freuden die Freude in und durch Christus bevorzugst. Du sagst, ich suche nicht diese kurzlebige Freude. Und ich hole mir alles aus diesem Leben, was ich nur irgendwie greifen kann. Und so war das, früher habe ich das so erlebt bei meinen Arbeitskollegen. Die haben immer auf das Wochenende hingelebt, haben gesagt, oh, dieses Wochenende werde ich dies machen und jenes machen und das alles rausholen. Und ihr wisst, am Montagmorgen kamen sie mit einem schweren Kopf ran, weil Leben bedeutet für sie, mal richtig einen zu saufen. Und dann sage ich, oh, preis den Herrn, dass ich nicht mit einem schweren Kopf am Montag schon zur Arbeit kommen muss und dann wieder auf den Freitag warten muss. Preis den Herrn. Es bedeutet, dass wir Christus und seinem Willen vorziehen. Und statt einen wirklich kurzlebigen Moment zur Befriedigung des Fleisches zu erlangen, strebst du danach als Kind Gottes, dem Herrn mit deinem Leib zu seiner Freude zu dienen. Das ist dein Lebensmotto, das ist dein Ziel. Du findest deine Freude stets an ihm und in ihm, wenn du seinen Willen tust. Ihr Lieben, das hat große Auswirkungen für Christus und nebenbei auch für dich. Für Christus zu leben bedeutet, dass du dich an dieser Welt, von dieser Welt unterscheidest. Für Christus zu leben und dich an ihm zu erfreuen bedeutet, dass du dich von dieser Welt abhebst. Und der Unterschied zu einem Leben der Gottlosigkeit kann nicht deutlicher werden, als wenn du im Gehorsam für Christus lebst und dich an ihm freust. Und ihr wisst genau, wovon ich spreche. Wenn du für Christus lebst, dann heißt das gleichzeitig, dass du ja mit ihm lebst. Es ist ja nicht so, dass wir hier wie, wir sagen immer, U-Boot-Christen einmal am Sonntag auftauchen und den Rest der Woche sind wir unter Wasser und leben unser eigenes Leben, sondern wir leben jeden Tag mit Christus und für Christus. Wir werden angetrieben durch das, was Christus sagt. Du lässt ihn dein Leben bestimmen, so wie der Vater das Leben des Herrn Jesus bestimmte. Jesus ist unser Vorbild darin für den alltäglichen Wandel. Jetzt sagt er in Johannes 5, Vers 30, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Da ist er unser Vorbild. Wir sollten sagen, ich suche nicht meinen Willen. Borchmann sucht nicht seinen eigenen Willen. Schlimm, wenn er das tut und wir sündigen leider noch. Aber das ist nicht, was uns kennzeichnet. Wir suchen den Willen des Vaters im Himmel, so wie der Herr Jesus Christus das uns vorgelebt hat. In Johannes 9, 4 bekräftigt Jesus, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. In Johannes 17, Vers 4 spricht Jesus sogar zum Vater und sagte, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und zuvor sagte er dort den Jüngern im oberen Saal in Johannes 14 und Vers 12, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Größer in dem Sinne, dass er eine weitere Reichweite hat. Jesus blieb nur in Palästina, in Israel. Wir gehen überall in die Welt hin und können von Christus erzählen. Deshalb hat es eine größere Ausweite, einen größeren Radius sozusagen. Wir tun natürlich keine größeren Werke als Jesus. Ich habe keine Toten auferweckt, tut mir leid. Und das werde ich auch nie. Aber es hat einen größeren Radius. Wir erreichen mehr Menschen, weil Jesus hatte ein ganz bestimmtes Ziel. Aber er tat das, wozu ihm der Vater bestimmt hatte. Und die Werke, die wir tun, sind Werke, die wir mit unseren Leibern zu seiner Ehre tun. Das ist nicht also irgendwie, ja, ich habe mir das so vorgestellt, in meinen Gedanken habe ich dieses Werk schon getan. Nein, wir geben unsere Leiber hin. Und das ist tatsächlich die Art von Frucht, die wir auch bringen sollen. Gemäß Johannes 15, Vers 8 sagt Jesus, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Denn in dem Moment haben wir auf einmal neue Maßstäbe und wir kümmern uns um das, was Gott, der Vater, von uns will und Jesus Christus, sein Sohn, uns vorlebt. Nun, ganz klare Beispiele. Mir fiel es in der vergangenen Woche einfach so auf, dass wir völlig anders über den Tod denken wie unerlöste Menschen. Wie oft habe ich das gehört, als ein Hirte, als ein Pastor an einem Krankenbett gestanden ist und als jemand gestorben ist, dann sagte, oh, jetzt ist er von seinen Leiden erlöst. Aber es ist ein ungläubiger Mann. Es ist ein Irrtum. Er ist nicht. Er geht in das noch größere Leid. Du kannst nicht sagen, gut, dass dieser Mensch von seiner Krankheit jetzt erlöst ist, weil du weißt, dass das Gericht eines Gottlosen noch viel größeres Leid bringt. Jedes Leid auf dieser Welt ist vergleichsweise geringfügig gegenüber dem Leid der ewigen Qualen gottloser Menschen. Das ist die Wahrheit. Das müssen wir verkündigen. Das macht die Schrift uns deutlich. Und so unterscheidest du dich auch im Leben von Menschen ohne Gott in vielerlei Hinsicht. Am Arbeitsplatz. Wenn der Chef sagt, komm, wir betrügen mal kurz die Versicherung. Dann sagst du, es tut mir leid, ich kann da nicht mitmachen. Ja, wie oft werden wir konfrontiert mit solchen Sachen? Lass uns doch mal kurz, ach, der Staat, der hat sowieso so viel Geld, mach doch da mal eine kurze Abkürzung in deinem Steuern, bei den Steuern. Oder was auch immer, im Straßenverkehr. Ach, jeder fährt doch bei Rot an der Ampel rüber. Kannst du doch auch machen. Nun, das sind kleine Dinge. Aber unser ganzes Leben wird danach ausgerichtet, was Christus denkt, nicht was die Welt denkt. Und so unterscheidest du dich auch im Leben von den Menschen ohne Gott in vielerlei Hinsicht. Deine Prioritäten im Leben zeigen das sehr deutlich. Und ich weiß, das macht uns manchmal müde. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend, in dieser Welt zu leben. Und es war schwierig, auch für den Herrn Jesus Christus. Der lebte ein wirklich abgehobenes Leben von dieser Welt. Und so sollen wir leben. Das ist das Ziel für unser Leben. Nun ist aber nicht nur das Leben grundbleibende Freude und ein Anlass zur Freude des Christus. Nein, für Christus Leben und Sterben ist grundbleibende Freude. Er sagt, ja, Sterben. Ja, zweitens, denn in und mit dem leiblichen Tod eines solchen Menschen wird Christus verherrlicht. Also, für Christus Leben und Sterben ist grundbleibende Freude. Zweiter Punkt, denn in und mit dem leiblichen Tod eines solchen Menschen wird Christus verherrlicht. Mit dem Tod? Ganz gewiss. Und wenn du heute mit Christus lebst, dann freust du dich auch, dass dein Tod Christus verherrlichen wird. In deinem leiblichen Tod, als jemand, der mit Christus verbunden ist, wirst du Freude finden. Und du weißt, dass nach dem Abscheiden auf Erden deine Verherrlichung auf dich wartet. Das wissen wir. Du weißt aber auch, und hört gut zu, dass sich der Herr Jesus Christus sehnlichst auf deine Gegenwart freut. Der Tod, wir denken immer nur an uns. Was bedeutet der Tod für Christus? Er freut sich auf diesen Tod. In Johannes 14, den Versen 2 und 3, sagte Jesus den Jüngern, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und das war schon vor 2000 Jahren, als er das sagte. Ihr könnt euch also vorstellen, er arbeitet schon lange an dieser Stätte. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Warum sagt Jesus das? Er möchte seine Braut bei sich haben. Ich habe noch keinen Bräutigam gesehen, der gesagt hat, oh ja, ich habe da so eine Verlobte, das ist richtig cool, wir werden unser ganzes Leben nur verlobt sein. Nein, wir wollen sie haben. Wir wollen die Freude haben, mit dieser Braut zusammen zu sein. Leute, der Herr Jesus selbst möchte, dass du in seiner Nähe bist. Zum begnadigten Verbrecher am Kreuz sagte Jesus nicht, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du im Paradies sein. Sagte er nicht. Er sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus freute sich darauf. Seht ihr, wir betonen oft nur unsere Seite der Errettung, aber der Herr selbst wird sich freuen. Psalm 116 sagt es, kostbar ist in den Augen Jahwes der Tod seiner Getreuen. Du denkst, oh, ich habe es geschafft, wenn ich sterbe. Aber wisst ihr was? Christus wird dann verherrlicht. Christus freut sich. Unser Gott sagt in Jesaja 65, die Verse 17 bis 19, folgendes. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, haben wir auch schon bei Petrus gelesen, und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen wird, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen. Gut, das wissen wir, unsere Freude bleibt alle, sie bleibt beständig. Und frohlocken über das, was ich erschaffe, denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Übrigens kein vergängliches Jerusalem, sondern das himmlische Jerusalem. Und ich selbst werde frohlocken. Ich selbst werde frohlocken, sagt er, über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Er wird sich freuen. Und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Du hast als Christ die Zuversicht, dass Christus sich über dich freuen wird. Das muss man sich vorstellen. Also du kannst hier in deinem Leben, jetzt, und das werden wir als Christen tun, das zeichnet dich ja als ein Kind Gottes aus, zu seiner Ehre leben, in deinem Leben verherrlichst du Christus, dass du auf einmal sagst, oh, was würde Jesus jetzt tun? Und wir schlagen das Wort Gottes auf und wir lesen in der Bibel und schauen nach, das ist die richtige Art und Weise zu handeln. Da stehen zwar nicht immer ganz spezifische, kauf jetzt diese Butter oder kauf Margarine, das steht nicht da, sondern da stehen Prinzipien drin, wie wir Gott gefallen können. Und dann haben wir eine große Auswahl, wie wir das umsetzen. Aber wir tun das immer in dem Bewusstsein, dass wir Gott damit ehren. Und dann sterben wir. Und dieser Tod kann auch durch eine Verfolgung herbeigeführt werden. Paulus schließt das gar nicht aus und wir wissen, am Ende ist es tatsächlich so, dass sein Leben ihm genommen wird, dass er getötet wird von den römischen Behörden. Aber er sagt, das ist egal. Ich werde im Leben Christus verherrlichen und ich werde das im Tod tun. Ich bleibe dem Herrn treu. Du hast als Christ diese Zuversicht, dass Christus sich freuen wird. Und das ist die Zuversicht, die wir im Tod, über den Tod hinaus besitzen. Nicht nur den eigentlichen Tod selbst, sondern über den Tod natürlich hinaus. Als jemand, der in Christus stirbt, wirst du nicht zuschanden werden, weil Christus dich will und du sein Eigentum bist. Wie gesagt, wir, die wir Glieder am Leib sind, sind Teil der Braut. Und auf die freut sich der Bräutigam. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns jetzt beginnen, wenn wir jetzt leben, für ihn zu leben. Nochmals, Paulus sagt ausdrücklich, ihr seid um einen Preis erkauft worden, übrigens der Lernvers für diese Woche, deshalb aus der Elberfelder 2003, weil es in der Schlachter eine Variante gibt, die wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist, wie sie dort abgedrückt ist. Die Elberfelder ist dort besser. Ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Darauf kommt es an. Euren Geist, eure Seele hat Gott bereits. Und wenn wir zurückdenken und an den Römerbrief denken zum Beispiel, dann sehen wir die Barmherzigkeiten Gottes in den ersten 11 Kapiteln und dann fordert er auf, Gott was zu geben? Euren Leib als ein heiliges, wohlgefälliges und lebendiges Opfer. Er will unsere Leiber haben. Und wir haben immer den Willen Gottes Wort zu beachten, aber der Wille, der ist manchmal nicht erfolgreich, weil wir immer noch in einem unerlösten menschlichen Körper, in einem Leib leben, der Ansprüche stellt und sagt, ich will das, ich fühle das gerade und ich möchte jenes haben. Und wir lernen jetzt, Christus zu vertrauen, weil Christus unser Leben muss und sagen, nein, wir müssen unserem Körper sagen, nein, das gibt es nicht. Ich gehorche meinem Herrn im Himmel. Du bist nicht mein Chef. Du Körper bist nicht mein Chef. Sondern der Körper wird beherrscht durch das, was wir wollen. Und wir wollen Christus gefallen. Und das, was Paulus im Philipperbrief verfolgt, entspricht genau diesem Dank. Er offenbart die Hingabe, die auch kein Tod scheut. Und er möchte die Philipper einfach ermutigen. Er sagt, ja, ich sitze hier im Hausarrest. Aber nochmals, hey, ich bin jetzt zu den Prätorianern gekommen. Das Evangelium hat sich da verbreitet, da sind Leute zum Glauben gekommen. Und es ist egal, Christus wird verherrlicht. Er wird verkündigt. Er wird zwar auch durch falsche Zeugen oder solche, die mir noch ein bisschen Bedrängnis hinzufügen wollen, durch meine Fesseln. Aber was macht's? Christus wird verkündigt. Wir sind dazu aufgerufen, dem Herrn Ehre im Leib durch Gehorsam zu erweisen, und zwar bis zu unserem Tod. Und ihr Lieben, genau das tat unser Herr Jesus Christus auch. Und zwar bis in seinen Tod hinein. Und der Schreiber des Hebräerbriefes betont das in Kapitel 10, Hebräer 10 und die Verse 5 bis 7. Da sagt der Schreiber: Darum, als er in die Welt kommt, nämlich der Herr Jesus Christus, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Er spricht zu seinem Vater: Ein Leib aber hast du mir bereitet. Ein Leib. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme in der Rolle. Des Buches steht vor mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Seht ihr, der Herr Jesus Christus ist leiblich geboren. Er wurde Mensch in tatsächliche Gestalt eines Menschen. Er nahm den Leib eines Menschen an. Und er war und ist wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Und er tut es, um damit den Willen Gottes zu tun. Damit lebt er uns das genau vor. Nun, hier in der Stelle im Hebräerbrief, da ist ein Zitat aus der sogenannten Septuaginta. Das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Psalm 40, die Verse 7 bis 9 werden hier zitiert. Da heißt es allerdings: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren hast du mir bereitet. Brandopfer und Sümpfopfer hast du nicht verlangt. Nun, wenn wir das vergleichen, dann stellen wir fest, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt: Ein Leib hast du mir gegeben. Und hier im Hebräischen steht: Ohren hast du mir gegeben oder bereitet oder ausgegraben wörtlich. Nun, die griechischen Übersetzer der Septuaginta betrachteten diese hebräischen Worte als eine Art Redewendung. Und bei dieser Redewendung steht ein Teil von etwas für das Ganze. Hier wird das Ausgraben oder das Bereiten der Ohren als Teil des gesamten Werkes der Gestaltung eines menschlichen Körpers angesehen. Und die Ohren, wie es dort im Psalm 40 steht, wurden offenbar als hervorzuhebender Teil ausgewählt, weil sie als Empfangsorgan für Gottes Wort und Willen ein Symbol für den Gehorsam sind. Lieben, Jesus lebte in einem Leib, um gehorsam zu sein. Und wenn wir ein Kapitel weitergehen, in den Philipperbrief Kapitel 2 und Vers 8, dann lesen wir, dass er sich erniedrigte, dort in der zweiten Hälfte des Verses, und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Seht ihr, er war im Leben gehorsam. Er hat immer gesagt: Ich tue den Willen meines Vaters. Aber er ging bis zum Tod. Und das ist unser Vorbild. Jesus Christus brachte im Gehorsam seinen Körper, um sich als letztes, finales Opfer zu geben. Deshalb waren die toten Opfer von Tierleibern dem Herrn in keiner Weise mehr wohlgefällig, als Jesus sagte: Es ist vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Nein, seit dem Sühneopfer des Herrn Jesus Christus geben Kinder sich ihm lebendig hin, als ihm wohlgefälliges Opfer. Und wenn dieses Opfer dein Tod fordert, dann sei dir bewusst, du wirst Gott auch im Tod verherrlichen. Wenn das dazu führt, dass du Christus gehorsam bist, nun, wir werden hier nicht in der Art und Weise bisher verfolgt, aber wir wissen nicht, was kommt. Wenn das so kommt, dann wirst du verherrlicht werden und Christus wird verherrlicht werden. Du wirst auch verherrlicht werden nach deinem Tod, aber Christus wird sich freuen. Wir geben uns ihm mit unseren Leibern als ein lebendiges Opfer da. Und wir sind eifrig dabei, ihm unsere Leiber im Gehorsam zu bringen. Und ihr Lieben, selbst wenn und da, wo diese Darbringung unseres leiblichen Todes bedeutet, ist das dem Herrn ein lieblicher Wohlgeruch. Es ist nicht unser Ende und es ehrt Christus. Der Tod ist nicht mehr unser Feind. Das ist so was Wunderbares. Wenn du in einer Kirche dort in Island sitzt, bei einer Beerdigung, daran selber darüber nachdenkst, der Tod ist nicht mehr mein Feind. Komme, was da wolle. Christus soll in meinem Tode geehrt werden. Es ist nicht unser Ende. Und mit der Hingabe an Christus, liebe Geschwister, erreichen wir immer unser Lebensziel und die höchste Priorität, für ihn zu leben und sich an ihm zu erfreuen. Vergessen wir das nicht. Wir setzen wirklich alles auf eine Karte für den Herrn Jesus. Und wir erinnern uns noch an die Auferstehung. Und Paulus sagt im Auferstehungskapitel, wenn wir das nur in diesem Leben tun würden und nicht damit rechnen, dass es noch ein weiteres Leben, dass unser Leben nicht endet, dann sind wir echt arme Irre. Dann sind wir arme Typen. Dann sind wir die elendsten aller Menschen. Dann würde ich sagen, aua, aua, plem, plem. Die sind ganz schön blöd, diese Christen. Aber Christus ist auferstanden. Und wir streben nicht nach der Befriedigung unseres Fleisches, unserer Lüste, denn das ist von der Welt und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut in seinem Leib, der bleibt in Ewigkeit. So heißt es in 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 17. Und deshalb denke ich, dass dieser Titel für diese Verkündigung sehr angemessen ist, wenn es heißt, für Christus leben und sterben ist Grund bleibender Freude. Erstens, denn in solch einem Leben wird Christus verherrlicht. Nochmals, wir freuen uns daran, wenn Ziele realisiert werden können. Ich spare jahrelang für etwas und ich freue mich, wenn ich etwas realisieren kann. Und wir sagten, das wird temporär. Aber wenn ich mein Ziel, Christus zu ehren, realisiere, dann wird es nie zuschanden werden. Denn es geht über den Tod hinaus. Lasst uns ihm dafür danken. Lasst uns beten. Unser geliebter Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir in dem Apostel Paulus auch einen Menschen haben, der vollkommen darauf vertraut hat, dass du alles bist. Du bist unser Ein und Alles. Du bist unser Leben. Du bist unser Ziel. Du bist auch derjenige, der da ist, wenn wir sterben. Und es ist sogar kostbar in deinen Augen, wenn wir sterben. Denn du sehnst dich nach uns, so wie du dich einst nach dem Mahl gesehnt hast, mit den Jüngern das Mahl zusammen zu feiern. So sehnst du dich jetzt noch viel mehr danach, dass du deine Braut, die Erlösten, zu dir holen kannst. O Herr, hilf uns doch, in diesem Leben das zu beachten. Das, was du sagst, dass wir das Wort des Christus in uns reichlich wohnen lassen, dass wir es in uns beherbergen, dass wir es auswendig lernen, da wo wir es kennen, dass es parat ist, wenn wir es brauchen. Herr, das ist wirklich ein Grund bleibende Freude, weil wir durch unser Leben dich verherrlichen können und sogar durch unseren leiblichen Tod wirst du verherrlicht. Dafür beten wir dich an und preisen dich. In Jesu Namen. Amen.